Okay, ich glaube, wir sind auf Sendung und begrüße euch ganz herzlich. Willkommen zum Satsang. Willkommen zu dem Versuch der Wahrheit, etwas näher zu kommen, die ja so nah ist, dass man ihr nicht näher kommen kann. Aber das zumindest in den Fokus zu rücken, was im Leben am wichtigsten ist. Und das ist nun mal die Wahrheit. Und die Wahrheit ist deswegen wichtig, weil wir das sind. Das ist das Einzige, was wir wirklich sind und was sich in uns, in unserer Körperform als die Qualität von Gewahrsein widerspiegelt. Und das ist das Einzige, auf das Verlass ist, das Einzige, was unter allen Umständen existiert, während wenn wir uns auf die Welt verlassen, wir verlassen sind, weil alles in Bewegung ist und nichts mit sich selbst in keinem Moment identisch bleibt. Und der Moment, in dem es so aussieht, als wäre es, die Realität ist immer so kurz, dass, wenn wir versuchen, ihn zu erhaschen, er schon längst verflogen ist. Und das ist unsere Erfahrung, ist die Erfahrung eigentlich jedes Menschen, dass sich uns die Welt, kaum haben wir sie gesehen, schon wieder entzieht und es dann doch nur eine Möglichkeit gibt, auf etwas zu bauen oder auf mit etwas zu sein, auf das Verlass ist, und das ist die Wahrheit, die sich natürlich nicht verändern kann. Egal in welchen Umständen du dich im Leben befindest, ist die Wahrheit immer identisch mit sich selbst. Und also du auf einer tiefen Ebene. Und die Erkenntnis dessen, dass du dich als das erkennst, was die Wahrheit ist, immer unveränderlich ist und aus dem Grund auch nicht sterben kann, nicht fehlerhaft ist, sich nicht verändern kann und muss, ist natürlich, wenn du dich als das erkennst, eine geniale Geschichte. Und deswegen sind wir hier. Du hoffentlich auch. Gut, und haben sich schon ein paar eingefunden, die sich auch im Chat mitteilen. Ich wollte noch die Gelegenheit oder möchte die Gelegenheit nutzen, nochmal zu sagen, wie es gehen könnte, dass die, die versuchen im Chat etwas zu schreiben und das nicht hinbekommen, es gibt manche, die das sagen, dass es nicht geht, zum Beispiel Mario und Michael aus Hamburg, ihr beiden, ihr könntet in euer YouTube-Konto, was ihr hoffentlich habt, oder ich glaube, ihr habt das, gehen und da ein Unterkonto einrichten und unter dem dann versuchen, das zu schauen. Und dann sollte es eigentlich gelingen, dass ihr da auch teilnehmen könnt in Form von Fragen, die ihr hier stellen könnt. Ansonsten müsstet ihr euch damit begnügen, dass ihr einfach nur hören könnt oder mitverfolgen könnt, was gesagt wird. Gut, aber auch wenn nichts gesagt werden kann, das ist ja auch nicht das Wesentliche, sondern nur wenn wirklich wichtige, wesentliche Fragen sind. Das Wichtige ist die Anwesenheit, wirklich bewusst wach anwesend zu sein und sich der Energie, der Qualität, die wir alle sind, also die Energie, die als Feld jetzt hier präsent ist, wir in dem Sinne, die alle sind, weil wir sind ja nicht alle die Energie, die ändert sich ja ständig. Aber wir sind davon durchdrungen und als dieses Feld, was jetzt hier ist, ist es einfach wertvoll, anwesend zu sein, ob man Fragen stellt oder nicht. Also richtet euch am besten prinzipiell, also vor allem darauf aus, einfach hier total anwesend zu sein, was ohnehin für jeden Moment in diesem Leben das Rezept ist, total wach zu sein, denn worum geht es uns im Satsang? Es geht um das Aufwachen, um das wirkliche Aufwachen aus diesem Traum, den man für real gehalten hat. Um nichts weniger geht es uns. So, und dafür muss man wach sein. Logischerweise. Willst du dein ganzes Leben lang in einem Traum verweilen? Okay, dann kommen wir mal zur ersten Frage von Brigitte. Du fragst, lieber Muni, wie kann ich die Wahrheit leben, wenn ich sie nicht kenne? Hast du ein Beispiel? Ja, wenn du von dir sagst, du hast noch keinen direkten, bewussten Zugang zur Wahrheit, dann kannst du auf der Ebene des ganz normalen Teilnehmens an dem, was auf diesem Planeten passiert, schauen, dass du dem, was deine tiefste Wahrheit ist, also wozu du ein Ja hast, dass du dazu stehen kannst. Und je mehr dir das wichtig ist, das zu tun, umso mehr kommst du in Kontakt mit der Wahrheit, die du wirklich bist. Aber es ist nicht zu vernachlässigen, dir treu zu sein. Denn das ist auch das Resultat von Verwirklichung oder von Kenntnis deiner wahren Identität, dass du dir dann treu, beziehungsweise der Wahrheit als du dann treu sein wirst. Es geht dann gar nicht mehr anders. So, und genauso kann man, auch wenn man für sich sagt, man kennt seine wahre Identität nicht, kann man anfangen, der Wahrheit, die man kennt, von sich selbst treu zu sein. Und dafür ist es gut zu forschen, was ist das, was dir im Leben am wichtigsten ist, und da hinein zu investieren, dafür zu gehen. So, und das ist das eine. Aus der Sicht dieser Welt zu schauen, inwieweit man sich da treu sein kann, beziehungsweise wahr sein kann. Und das andere ist natürlich, was wir sind, ist so selbstverständlich das, dass wir es ja gar nicht in Frage stellen können. Denn entweder sind wir es oder nicht. Und wenn wir es nicht sind, können wir nicht das werden, was wir sind. So, das heißt, tief in uns ist eigentlich dieses Wissen davon, wer wir sind. Denn wenn Verwirklichung oder Erkenntnis unserer wahren Identität passiert, woher wissen wir es dann? Wir wissen es deswegen, weil wir es in uns schon als Wissen tragen. So, wenn das also schon da ist und wir das in uns als Wissen tragen, dann ist es ein leichtes, sich einfach der Wahrheit oder dem, was man wirklich ist, zu öffnen. Und dann zu schauen, was ist das Resultat davon? Wo oder wie finde ich mich da wieder? Welche Wirkung hat das, wenn ich mich dem, was ich wirklich bin, öffne? Und dann wirst du dich wundern, was sich dann ausdrückt oder was dann in dir auftaucht. Möglicherweise ist es vertrauter, als du denkst. Also Brigitte, meine Empfehlung ist die, probier das doch jetzt mal aus. Wir haben ja jetzt eine ganze Weile Zeit, bis 9:30. Probier es einfach mal aus, wie es ist, wenn du dich dem, was du wirklich bist, öffnest. Ohne dass du das mit deinem Alltagsbewusstsein wissen kannst und musst. Und wir warten dann auf das Resultat. Okay, Ingrid, danke für den Tipp, wie man daran teilnehmen kann, ohne das über das eigene Konto zu machen. Du bist über meine Website reingegangen und hast gar kein YouTube-Konto. Und es funktioniert trotzdem. Ja, prima. So sollte es eigentlich gehen. Okay, hallo Ariane. Du sagst, ich leide immer wieder häufig unter Schwindel, Benommenheit und Verwirrtheit. Was kann ich tun? Mein Körper fühlt sich fit an, aber der Kopf. Nun, das wird so sein, dass du, wenn du unter Schwindel, Benommenheit und auch Verwirrtheit leidest, dass du zu sehr im Kopf bist, wo es dann zu viele Ebenen gibt, die zugleich wahrscheinlich auf dich einstürmen werden. Das heißt, es ist zu viel Energie oben und zu wenig unten, sodass du nicht wirklich stabil bist in dir selbst, sodass sich die Energie besser verteilt und du in dir nicht ins Schwanken kommst, sozusagen, weil die Basis von dir, das Geerdetsein, scheinbar nicht stattfindet. Also müsstest du schauen, warum bist du so viel im Kopf? Was ist es, was du unbedingt kontrollieren musst? Und dann musst du dich dem widmen, weshalb du dich versuchst zu kontrollieren und herausfinden, was es ist. Denn wenn du es nicht weißt, wirst du immer wieder unbewusst die Tendenz haben, mit deinem Bewusstsein oben zu sein. Und die Folgen davon hast du ja genannt. Okay, hallo Bela. Du sagst, bei mir zu sein geschieht immer öfter. Das hört sich gut an. Doch wenn Smalltalk gemacht wird, zieht sich alles zusammen. Vor allem das schnelle Reden, Zuhören ist anstrengend. Sollte einfach kein Smalltalk stattfinden? Naja, damit kommst du in Schwierigkeiten, weil die ganze Welt besteht eigentlich aus Smalltalk. Und es wird eigentlich ganz viel geredet um die Unsicherheit und die Ungewissheit, in dem man sich als Mensch naturgemäß wiederfindet, zu überdecken. Ja, aber es ist gut, dass das in dir so ist und dass du dir verbietest, Smalltalk zu machen, ist doch prima. Also sei doch immer still oder bei dir und dann ist gut. Und wenn es dir zu viel ist, wenn zu viel geredet wird, dann zieh dich raus, sofern es denn geht. Ansonsten solltest du schauen, dass wenn du dich ärgerst darüber oder aufregst oder es dir unangenehm ist, dass du das nicht verdrängst. Und oft ist es so, wenn man die Tendenz hat, sich über etwas zu beschweren oder aufzuregen, dass man dasselbe tut, was man bei anderen kritisiert. Also schau bei dir deinen Smalltalk an. Es ist immer so, wenn wir kategorisch etwas ablehnen, dass wir damit dann auch was zu tun haben. Und es ist nie gut, grundsätzlich zu sagen, keinen Smalltalk zu machen. Weil es gibt immer wieder Situationen, wo man versucht, in Kontakt mit jemandem zu kommen und das über ein paar Worte. Wenn natürlich die Gespräche so aussehen, dass es nur um Smalltalk geht und nur um den Austausch davon oder etwas loswerden wollen, was wirklich keine Bedeutung hat, dann ist es gut, da auszusteigen. Okay, Bela, du sagst, ich muss grinsen, hast mal wieder recht, danke. Ja, schnelle Lösung ist immer gut. Dann kann man zum Wesentlichen übergehen. So, Priya, ich bin ja kein Orthopäde. Deine Frage ist, dass dir seit Monaten schwindelig ist, dann kann es sein, vielleicht, dass du dich einschwindelst und dir nicht treu bist, um dich mal ein wenig zu provozieren. Ja, vielleicht machst du mal die 5 Tibeter oder irgendeine Form von Körperübung oder Yoga, um die Energie in Fluss zu bringen. Hilft immer, auch auf den anderen Ebenen. Brigitte, du fragst, Moni, du sagst, wir haben keinen eigenen Willen, sondern werden vom Bewusstsein bewegt. Werde ich nicht auch von meinen frühkindlichen Programmierungen gesteuert? Die sind ja ein Teil von Bewusstsein. Das heißt, sie gehören dazu. Und natürlich wirst du von der speziellen Art und Weise, wie du konstruiert bist, entsprechend gesteuert oder bewegt. Es klingt so hart, wenn man das so sagt. Aber deine Form drückt sich eben in einer ganz speziellen Weise aus, die du nicht bestimmst. Und die Vorgaben dafür, wie das passieren wird, hängen davon ab, welche Eigenschaften du als Ausdruck von Bewusstsein bist. Und ein Aspekt des Ausdrucks von Bewusstsein, und das ist der Start in unser Leben, die frühkindlichen Programmierungen, die bestimmen uns ja noch im Alter. Also viele Menschen sind da immer noch in den frühkindlichen Programmierungen und haben sie noch nie hinterfragt, funktionieren immer noch auf dieser Ebene, also sind nach wie vor wie ein Kind. Aber nicht mit der Unschuld des Kindes, das eher nicht, sondern mit dem Versuch, klarzukommen und sich zu schützen und sich vor Verletzungen zu bewahren natürlich. Ja, wenn wir sagen, wir haben keinen eigenen Willen, dann ist das Wir schon zu viel. Es gibt eigentlich gar kein Wir. Es sieht aber an der Oberfläche so aus, dass die Form mit den entsprechenden Ausdrucksweisen oder Programmierungen so aussehen, als wären sie verschieden. Aber die Essenz von allem ist Bewusstsein. Also nicht das Bewusstsein, was jetzt unsere wahre Identität ist. Das bezeichne ich nicht als Bewusstsein, sondern als unsere wahre Identität. Wenn wir es als Bewusstsein bezeichnen, müssten wir dann sagen, es ist reines Bewusstsein. Etwas, das sich nicht als Form oder Eigenschaften oder irgendetwas ausdrückt, sondern mit sich selbst identisch ist. So, und aber auch in dieser Dimension von Erfahrung und der ständig sich verändernden Umstände, inklusive dir selbst, gibt es natürlich die Gemeinsamkeit des Bewusstseins, zu dem wir sagen können, ich bin. Das wäre die reine Form von Bewusstsein, die die Kenntnis von dir oder von Bewusstsein ist, dass es weiß, dass es existiert. So, das ist die Basis für alles, was sich hier in der Welt ausdrückt. Und in dieser Qualität von ich bin, ist nur die Kenntnis davon zu existieren und das ist die Basis im Prinzip für all das, was sich durch Bewusstsein hier ausdrückt. Das ist eine universelle Qualität, das ist die Qualität, die ein Wir aufhebt. Auch wenn du dann sagst, ich bin, aber dieses Ich ist eigentlich das, was nicht verschieden ist von allen anderen Ichs, die zu sich sagen, ich bin oder ich existiere. So, Supriya, du sagst jetzt zu der Antwort beziehungsweise Schwindel, danke für die Antwort, du wirst es ausprobieren, 5 Tibeter kenne ich nicht. Ja, das ist wirklich eine gute Geschichte, das zu machen, gut für die Fitness, gut für die Energie und gut gegen Blockaden. Und du sagst, das kann auch vom Tinnitus sein, das nicht. Vom Tinnitus kommt eher nichts, sondern der Tinnitus ist eher eine Wirkung. Und zwar die, dass man auf sich nicht hört. Und ja, das passt dann zu deiner Äußerung, dass du sagst, du bist seit ein paar Monaten schwindelig. Wenn jemand sehr schwindelig ist, dann kann man vermuten, dass er sich selbst beschwindelt. Also, dass du dir irgendwo nicht treu bist, möglicherweise. Das wäre ein Schwindel. Und dann sagst du, provozieren, was ist das? Naja, provozieren heißt, jemanden zu konfrontieren und ein bisschen zu kitzeln, damit er sich bewegt oder auf andere Gedanken kommt oder sich hinterfragt. Das ist provozieren. Okay. Hallo Swantje. Du sagst, das bei sich sein bedeutet, das wach im Körper zu sein, also einen Teil der Aufmerksamkeit auf dem Körper ruhen zu lassen. Danke für deine Gedanken hierzu. Ja, prinzipiell stimmt das, was du sagst. Ein Teil der Aufmerksamkeit ruht auf dem Körper. Besser gesagt, es ist gut, wenn du wirklich bei dir bist, dass du total bei dir bist. Also nicht auf bestimmten Regionen des Körpers oder den von außen im Blick zu haben, sondern innen, von innen. Und dich innen als das Beobachten zu sehen. Also dir dessen bewusst zu sein, dass du beobachtest. Und von dieser Warte aus geschieht dann Beobachten. Aber es ist eine andere Qualität, als wenn du versuchst wahrzunehmen und mit dieser Wahrnehmungsqualität dann auch das, was wahrgenommen wird, veränderst. Das geschieht unbewusst, nicht bewusst. Und das geschieht aufgrund der Tendenzen, die wir haben. Aber das Sehen, wovon ich spreche, das ist das Bewusstsein, das du siehst, und da ist nicht der Fokus auf dem, was gesehen wird, obwohl gesehen wird, aber der Hauptfokus ist auf dir selbst als das Sehen. Und dennoch nimmst du natürlich Aspekte oder Teile des Körpers wahr, aber ohne dich auf irgendeinen Teil, wo die Aufmerksamkeit hingeht, weil der auf sich aufmerksam macht, ohne den zu betonen, also ohne vor allem dann die Aufmerksamkeit da zu haben, und dann besteht die Gefahr, dich damit zu identifizieren. Und dann bist du nicht mehr das, was sieht, sondern das, was gesehen wird. Denn das passiert, wenn die Aufmerksamkeit zu sehr auf einen Punkt oder einen Bereich geht, dass das Interesse dann daran mit der Zeit so groß wird, weil wenn ein Teil herausgenommen wird, das passiert, was man Identifikation nennt. Also man glaubt dann, das zu sein, worauf die Aufmerksamkeit ruht. Also, nochmal zusammengefasst, du bist das Sehen von dem, was in deinem Körper passiert. Damit würde ich anfangen und dann schauen, wie sich das ausweiten kann in Bezug auf alles, was im Außen gesehen wird. Aber das bedeutet vor allem erstmal innen zu sein, weil die Frage war ja die, wie es gehen kann oder was es ist, innen zu sein. Und deswegen fangen wir von innen an. So, gute Rune. Du fragst, falls du auf meine Frage antworten möchtest, also falls ich darauf antworten will, lebt Putin auch seine Wahrheit? Ja, er lebt auch seine Überzeugungen. Ob es in dem Sinne seine Wahrheit ist, weiß ich nicht, denn es kann sein, dass er sich von bestimmten Aspekten leiten lässt, obwohl er weiß, dass es eigentlich falsch ist. Aber das, so gut kennen wir ihn nicht. Aber er lebt das, was er für richtig hält. So, das ist nicht immer gut. Also das haben wir ja auch schon in anderer Form hier in Deutschland vor 70 oder mehr als 70 Jahren zum Glück beendet erfahren, dass da jemand seine Ideen lebt oder Überzeugungen lebt. Und die stammen häufig natürlich aus der persönlichen Brechung der Eigenschaften. Und wenn es in dieser Weise geschieht, wie es jetzt geschieht, in Form von Verletzungen und so weiter, Einflüssen, die wir jetzt im Detail nicht kennen, aber die es sicher gibt. Also, es kann natürlich passieren, dass man dann das, was man Wahrheit nennt, als die persönliche Wahrheit zum Ausdruck bringt und das natürlich dann auch zum Schaden von ganz vielen Menschen sein kann. Gut, Patrick, wenn einem die Wahrheit am wichtigsten ist, wie viel Zeit sollte man dann noch dem Erwerbsleben widmen? Ich habe die Wahl zwischen einem vielleicht netten Minijob oder die Zeit zu meditieren oder spirituelle Bücher zu lesen. Oder brauche ich mir gar keine Gedanken machen, da das Universum sowieso entscheiden wird, was ansteht. Danach kannst du in jedem Fall gehen, dass du das machen wirst, was ansteht und nicht das ist, was du bestimmst. Dasselbe gilt auch für Putin und andere. Wer auch immer das ist, der Befehle gibt, die anderen Schwierigkeiten bereiten, sagen wir es mal grob so. Ist immer der Fall, dass auch sie eine Rolle ausführen, die sie müssen. Also von Wollen ist da nicht wirklich die Rede, obwohl es oft so aussieht. Jeder muss das ausdrücken, was in ihm angelegt ist. Was anderes geht nicht. So, also, du könntest danach leben, nach dem, was du im zweiten Absatz geschrieben hast. Du machst dir keine Gedanken. Dann gehört dir keine Gedanken machen dazu. Das passt aber, ich kenne dich ein bisschen, nicht zu dir. Du machst dir eher auch viele Gedanken und hast auch viele, viele gute Gedanken und gute Fragen dabei. Wie auch diese. Also, du musst schauen, was in dir als Impuls auftaucht und danach wird dein System entscheiden. So, wenn dir jetzt die Wahrheit wirklich am wichtigsten ist, dann wird sich das in der Form ausdrücken, dass du dich in der Weise beschäftigst, dass du merkst, dass das den größeren Anteil deiner Zeit in Anspruch nehmen wird. Beziehungsweise du, wenn du eine Tätigkeit ausführst, die dir an der dir liegt oder die du magst, auch gut kannst vielleicht, deinen Talenten entspricht, dass du eben schaust, dass du auch während du deine Tätigkeit ausübst, bei dir bist. Also dir dessen bewusst bist, was du als Wahrheit bist. So, wenn das gelingt, brauchst du dir um nichts mehr Sorgen zu machen. Aber das Sorgen machen ist auch nicht dein Ding. Also eigentlich geht dich das nichts an, dir Sorgen zu machen. Okay, living in Hamburg. Wie weiß man, welche Entscheidung für einen die richtige ist? Die, die du nicht hinterfragst und die du nicht groß reflektieren musst, sondern die in dir einfach auftaucht und dann unwidersprochen zum Ausdruck kommt. Das ist für dich die richtige. So, Hans-Gerd, grüße dich. Du sagst, ich habe einer Freundin den Link geschickt und gesagt, dass du mir schon fundamentale Antworten gegeben hast. Sie sagt, ach ja, Satsang, den kenne ich nicht. Ich bin so enttäuscht. Okay. So, und dann sagt Living in Hamburg, sie ist hier, du Frosch. Also bist du das, wovon Hans-Gerd spricht, oder? Ja, wir können ja niemanden retten. Also es ist immer gut, anderen Hinweise zu geben, wenn der Impuls da ist oder wenn jemand fragt, weil das Thema im Gespräch ist oder überhaupt du auffällig bist als jemand, der in einer guten Weise bei sich ist und zufrieden ist, dann kann es schon mal passieren, dass jemand fragt, wie kann es denn sein, dass jemand auf diesem Planeten so zufrieden ist wie du? Was machst du denn? Und ja, dann sagt man das und dann lässt man es gehen, weil man kann ja niemanden wirklich beeinflussen, das zu tun, von dem man denkt, er sollte es tun. Also ist immer gut, bei sich zu sein und wenn jemand was wissen will, es mitzuteilen und dann lässt man das gehen und macht sich wieder eine gute Zeit. So, okay. Und Living in Hamburg, du sagst, und wenn man ein Zweifler ist, ja, das ist schon in Ordnung. Dann hast du ja die Qualifikation, deinen Zweifel zu bezweifeln, sofern du merkst, dass die Zweifel dir nicht gut tun. Und beständig in Zweifeln zu leben, ist nicht wirklich lustig. Wir sind natürlich Lebewesen, die, weil wir den Verstand auch haben, immer in einer Ungewissheit und möchten aber auf der anderen Seite gerne uns dessen gewiss sein, was als nächstes kommt, sodass nichts Unvorhergesehenes passiert. Aber es ist nun mal eben nicht so, dass wir in der solchen Gewissheit leben können, sondern wir wissen nicht, was das Universum als nächstes präsentiert. Weder was uns betrifft, noch unser Umfeld. So, und wenn man sich dann darin noch bezweifelt, dann wird es wirklich schwierig. Also muss man schauen, so was ist es, was ich bin oder wer ich bin, um dann dazu zu stehen und da sich sicher zu sein, dass das, was unsicher scheint, sich auch immer wieder von alleine reguliert. Weil alles, was sich verändert, verändert sich ja auch wieder. Also wenn du in einem Drama bist oder in einer Depression bist, kann die auch nicht lange halten. Und wenn du genau schaust, ist auch eine Depression nichts, was so lange dauert, dass du sagen kannst, du bist depressiv, weil in den Zeiten dazwischen bist du immer wieder auch nicht depressiv. Gibt keinen, der rund um die Uhr depressiv ist. Auch keiner von denen, zu denen wir sagen, wer ist depressiv. So, also, es ist natürlich so, wenn man sich weder in der einen Sphäre dieser sogenannten Realität, dieser Welt hier, wiederfindet, noch einen Fuß in der Wahrheit hat oder geöffnet ist in die Wahrheit oder eine Kenntnis davon hat, dann ist es schwierig, dann ist man wirklich in der Ungewissheit. Aber in der Form von Ungewissheit, die sich nicht gut anfühlt. Denn die wahre Ungewissheit ist die, die zur Spontanität des Lebens dazugehört. Also die dazugehört, nichts zu erwarten, nichts kontrollieren zu wollen, nichts vorher wissen zu wollen, bevor es passiert. So, also wenn da in dir Zweifel sind, dann bezweifle die. Das ist wichtig. Weil Zweifel dienen niemandem. Brigitte, du fragst jetzt nochmal, wenn man in einem autoritären Umfeld aufgewachsen ist, steckt dann dieser Anspruch aus Autorität auch in mir? Aber ich bin nach wie vor immer lieb. Okay. Ja, das wird wohl der Grund sein, dass du nicht mit den Autoritäten in Konflikt kommen wolltest, indem du dann dir angeeignet hast, lieb zu sein und zu schauen, was die anderen wollen könnten, damit sie dir gegenüber nicht autoritär auftreten müssen. Also, das heißt, du vergräbst deinen eigenen Anteil von Autorität und das ist nicht gut, weil dich das einholen wird. Das sind verdrängte Energien, auch von Aggression. Weil du ja dir nicht treu bist. Also wann immer du lieb bist, das nach wie vor, heißt es, du verdrängst etwas. Nämlich das, was nicht lieb ist. Und da wir alle Eigenschaften in uns vereinen, ist es ganz wichtig auch, Kenntnis zu haben von der Seite, die, selbst wenn sie unangenehm ist, aber dazugehört. Das ist fundamental. Denn sonst wird man von dem Verdrängten eingeholt. Meist hat das Verdrängte mehr Kraft als das, was man lebt. So, Living in Hamburg, du sagst danke für die Antwort. Ja, ist nicht lustig, eher anstrengend. Ja. Hallo Bayari, Benedikt. Auf Facebook las ich eben den Verstand zähmen, in Klammern Dalai Lama. Das ist doch nicht möglich, aber was ist damit vielleicht gemeint? Naja, damit ist natürlich gemeint, zu verstehen, dass sich durch den Verstand zu definieren nirgendwo hinführt. Also muss man versuchen, ihn zu zähmen, indem man ihn nicht zähmt. Wie zähmt man etwas? Indem man die Energie davon abzieht. Also die Energie des Denkens oder des Verstandes lebt von der Aufmerksamkeit, des Bewusstseins. Und wenn etwas anderes wichtiger ist als das Denken, also das Sein oder das Fühlen, sich stimmig fühlen, wenn man das im Blick hat, was nährender ist als das Denken oder der Verstand, dann gibt es für dich ein Argument, die Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Und wenn wir nicht etwas haben, was für uns wertvoll ist als der Verstand, dann sind wir im Verstand verloren. Denn das ist diese Qualität, die in uns den Eindruck erweckt, dass wir bestimmen, was wir tun und das, was passiert, was auch immer das ist, kontrollieren müssen. So, also damit ist gesagt, das hat die größte Wirkung auf uns, was die größte Aufmerksamkeit von uns bekommt. Wendest du dich dem zu, was du wirklich bist? Und Brigitte, wolltest du nicht heute auch, fällt mir gerade ein, oder jetzt im Laufe dieser Zeit, der anderthalb Stunden, herausfinden, wie es ist, wenn du dich deiner wahren Identität öffnest? Das ist schon beinahe vergessen gegangen. So, und das ist natürlich das beste Mittel. Deswegen kam mir das wieder in Sinn mit Brigitte. Das beste Mittel ist, sich natürlich auf seine wahre Identität zu fokussieren oder sich ihr zu öffnen. Also ihr bewusst zu sein. So, wenn du siehst, welche Qualität das ist und dass das dann bewirkt, dass das Denken reduziert wird, dann weißt du, wie es geht, den Verstand zu zähmen, indem du es indirekt tust, weil den Verstand selbst zu versuchen zu zähmen, versucht man ja dann mit dem Verstand und der Verstand, der lässt sich nicht gerne selber zähmen. So, und eine andere, natürlich direktere Methode ist natürlich die, sich zu fragen, wer bin ich bei jedem Gedanken, der auftaucht? Weil Verstand sehen wir ja nur als eine Einheit, weil wir nicht verstehen, dass die aus ganz verschiedenen einzelnen Überzeugungen bzw. scheinbaren Gedanken entsteht oder dem entspricht. Und das heißt, wenn wir jeden einzelnen Gedanken auflösen würden, der in uns auftaucht, beziehungsweise ihn transzendieren würden, dann könnten wir von einem Verstand gar nicht mehr reden. Das heißt, wir hätten dann die Qualität des Verstandes, die ihn wirklich auszeichnet. Wenn nämlich die sogenannten Gedanken nicht mehr sind, dann ist still. Dann ist es still. So, wenn wir also jeden Gedanken, der zu uns kommt, nehmen, indem wir uns fragen, zu wem kommt denn dieser Gedanke? Denn wir gehen davon aus, dass wir die Gedanken nicht selber denken. Daher diese Frage, zu wem kommt er? Sonst müssten wir ja fragen, er kommt ja zu mir oder warum kommt er zu mir beispielsweise, obwohl ich ihn ja nicht will. Also nicht wollen hilft nicht, weil du nicht bestimmst, was passiert. Also die Gedanken kommen zu dir und daher fragst du, zu wem kommt der Gedanke, denn sie kommen ja auch ungefragt. So, dann sagst du zu mir und als nächstes sagst du, wer bin ich? Und damit nimmst du den Gedanken, der zu dir gekommen ist und führst ihn weg von dir und bist dann mit deiner Aufmerksamkeit, weil du die Frage, wer bin ich, stellst und wissen willst, wer du bist, bei dir selbst. So, das würde bedeuten, du zähmst den Verstand, indem du einen Gedanken nach dem anderen transzendierst. Und dann wirst du sehen, dass es in dir, wenn du das mal konsequent eine Weile machst, sehr still wird. Das wäre dann das Zähmen der Gedanken auf indirekte Weise. Auf direkte Weise geht das nicht, zu sagen, weil die direkte Weise wäre ja, ich denke jetzt nicht mehr, ich höre jetzt auf zu denken. Das wäre jetzt direkt. Aber schau mal, was dann das Resultat ist. Etwas, was über so viele Jahrzehnte genährt wurde, lässt sich nicht einfach so abstellen. So, Okay, Brigitte, du hast jetzt, wow, das stimmt gesagt, als Antwort dazu, dass du doch auch einen autoritären Anspruch hast, den dir dein Umfeld vorher gespiegelt hat und den du versucht hast zu unterdrücken. Gut, dann gehen wir weiter zu Bela. Du fragst, ist es denn so, dass jeder Wut und Liebe in sich hat, also auch als Erwachter, nur lebt man es dann nicht mehr so aus? Jeder hat Potenzial, die Möglichkeit, das auszudrücken, aber dass jeder Erwachte auch Wut hat, würde ich nicht so sagen, denn Wut heißt ja etwas Nichtgesehenes, Aufgestautes und dann über jemanden ausgeschüttet oder eine Situation ausgeschüttet. Aber dass man mit einer Situation unzufrieden ist oder ein Nein dazu hat, ein klares Nein als Position, das ist natürlich auch nach Erwachen so. Nur ist man damit nicht identifiziert, das ist der Unterschied. Das heißt also, es geschieht ein Ausdruck des Unmuts und dann ist es erledigt mit dieser Klärung. So, aber jeder Mensch hat alle Eigenschaften und das heißt also, es ist die Möglichkeit prinzipiell gegeben, gewalttätig zu sein und auch liebevoll. Und es ist wichtig, das in sich selbst anzuerkennen, beziehungsweise zu schauen, in welcher Art und Weise es sich ausdrückt oder in welcher Form es unterdrückt ist. Denn da es jeder hat, ist, wenn man nur eine Seite davon lebt, die andere unterdrückt. Das heißt, man lebt nur einen Aspekt von sich selbst und ist damit nicht vollständig und ist damit dann auch nicht in Balance. Das heißt nicht, dass man notgedrungen gewalttätig sein muss. Das heißt es überhaupt nicht. Aber es heißt, dass man das anerkennen muss, was in einem ist. Und dann schaut man, was sich dann daraus ergibt. Gute Rune. Du sagst, Autorität haben heißt meines Erachtens nicht andere zu unterdrücken, sondern Nein oder Ja zu sagen zu dem, was erscheint. Ja, das heißt, zu dir zu stehen, zu deiner Wahrheit, in einer guten Weise, die nicht über die Grenzen anderer geht. Ich denke, da sind wir uns einig. Aber so wie wir es eben gehört haben von Brigitte, habe ich das so verstanden, dass das autoritäre Umfeld nicht eines war, was dem entspricht, was du jetzt sagst oder wir gerade definiert haben als stimmige Autorität, sondern eben als eine Qualität, die nicht der Autorität entspricht, des selbstverständlichen sich seiner selbst als Qualität Bewusstseins und damit andere nicht zu gängeln oder zu pushen oder in Not zu bringen. Denn so habe ich das interpretiert, dass die Brigitte das nicht als für sich positiv empfunden hat. So, Autorität ist etwas, was oft kritisiert wird, aber eine gewisse Selbstverständlichkeit ist, sich als jemand zu sehen, der bewusst und gut im Leben steht. So, hallo Ludwiga. Du sagst, lieber Moni, wie ist es möglich, eine Beständigkeit in dem, dass da niemand mehr ist, zu erfahren? Im Alltag schieben sich wie Strukturen dazwischen. In der Stille ist die Erfahrung, dass nichts passiert. Nein, das ist natürlich nicht möglich, dass du das hinbekommst aus der persönlichen Perspektive und dem Willen, das zu managen, das auch hinzubekommen, weil du bist nicht die, die bestimmt. Das ist ganz wichtig zu wissen, denn das bedeutet ja, dass du dann auch wissen kannst, du kannst es nicht machen. So, das heißt, selbst die Dankbarkeit, die dann dazugehört, nach dem Motto, ich kann es nicht machen, aber es passiert, ist nichts, was von dir kommt, sondern die auch zu dem gehört, wie dein Ausdruck ganz selbstverständlich ist. Also es gibt keine Beständigkeit darin. Die Beständigkeit in dieser Illusion von Welt besteht darin, dass es keine gibt. Das heißt also, alles ändert sich ständig. Und selbst wenn du versuchst, dauernd deinen Fokus in deiner Wahrheit versenkt sozusagen zu haben oder darin aufzugehen, wird es nicht gelingen. Es gelingt erst dann, wenn es nicht mehr gelingen kann und muss, also wenn Freiheit auftaucht. Dann gelingt es sozusagen, oder besser gesagt, es passiert einfach. Machen kannst du das nicht. So, das heißt, du solltest schon damit zufrieden sein, dass es immer wieder passiert, dass du dich in der Stille wiederfindest und siehst, dass eigentlich prinzipiell nichts geschieht. Und das ist schon ein Riesengeschenk. So, aber je größer in dir dieser Wunsch, dieser Sehnsucht danach ist, umso öfter wird es passieren, dass du dich da wiederfindest. Und das heißt, dass sich das dann potenziert. Und natürlich muss es in dir angelegt sein. Wenn es nicht in dir angelegt ist, wirst du dich dafür nicht begeistern. Du wirst deine Aufmerksamkeit dann da nicht haben. Und da gehört sie hin. Das ist ja, was den Unterschied von Nichtfreiheit bzw. der Idee von Nichtfreiheit und der Idee von Freiheit ausmacht. Wo ist deine Aufmerksamkeit? Wo ist dein Fokus? Das ist das Entscheidende. Also, wenn die Sehnsucht in dir sehr groß ist, wird das, ohne dass du dich da verrückt machen musst, sowieso passieren. So, jetzt hast du weitergeschrieben und ich einfach schon geantwortet. Und gleichzeitig, wenn ich dir diese Frage stelle, kommt in mir natürlich auf, wer ist die, die dir diese Frage gerade stellt? Ja, wenn du dir diese Frage immer wieder stellst, bist du ja auch bei dir. Nur dir wird diese Frage nicht immer einfallen. Das ist das, was eben die Unbeständigkeit einer persönlichen Form oder einem persönlichen Ausdruck gar nicht anders möglich ist, als dass es Phasen gibt, wo die Erinnerung da ist und Phasen gibt, wo dann etwas anderes in uns auftaucht und uns dazu animiert, das zu bedienen. Und in der Regel sind das alte Geschichten. Das ist die Vergangenheit, die sich immer wieder einmischt. Und daher ist es auch so wichtig, die Vergangenheit zu erlösen, damit die Aufmerksamkeit da nicht immer hinwandern muss. Denn in dem Moment, wo die Energie der Vergangenheit in dir auftaucht, geht die Aufmerksamkeit, die gewohnt ist, sich damit zu beschäftigen, automatisch dahin. Und da kannst du in anderen Situationen sagen, well, ich werde, weil es mir jetzt gelingt, weil nichts passiert gerade, die Aufmerksamkeit in mir ruhend haben und halten. Aber im nächsten Moment taucht irgendeine Energie auf, wie gesagt, aus der Vergangenheit und weg ist die Aufmerksamkeit von deiner wahren Identität. So, also daher müssen wir die Vergangenheit hinter uns lassen und es ist gut, immer wieder zu schauen, was dient uns überhaupt noch aus dem, was wir vorher gelebt haben oder gedacht haben oder gefühlt haben und so weiter. Und dann brauchst du die Bereitschaft, das, was sich erlöst, was sich nicht immer angenehm anfühlt, zu entlassen. Das heißt also, zur Seite zu treten sozusagen. Und das geht immer am besten, wenn die Aufmerksamkeit da ist, wo das ist, was wir sind. Dann kann alles ungehindert in deinem System passieren und du schaust einfach nur zu. Das ist die beste Form, etwas zu transzendieren, einfach das Zuschauen zu sein von dem, was in der Form passiert. Supriya, du sagst, lieber Muni, kann es nicht sein, dass der Verstand manchmal sogar hilfreich sein kann? Oder irre ich da? Nein, es ist in einer guten Weise als Werkzeug benutzt, ist es hervorragend, sich dessen zu bedienen, aber ständig davon heimgesucht zu werden und dann im Gedanken verloren zu sein, das ist ja nicht gerade etwas, was einen glücklich macht. Aber prinzipiell hast du recht, natürlich, wir können ohne ihn auch schlecht existieren. So, gute Rune, du sagst absolut einig. Ich bin auch in solch einem autoritären Umfeld aufgewachsen, das sehr subtil meine Anlagen unterdrückt hat. Ja, Ja, okay, aus einer Perspektive, dass man das so empfunden hat in der Vergangenheit und auch so deswegen so interpretiert, stimmt das. Und andererseits ist ganz wichtig, dass man seinen eigenen Anteil darin auch hat, wenn einem das passiert. So dass man, wenn man in so einem Feld aufgewachsen ist und es so empfunden hat wie du und wie auch Brigitte, dann bedeutet das, dass man sich ein Stück weit als minderwertig erfährt, weil andere einen bestimmen, was man tun soll, fühlt man sich dann als Opfer. Und das ist der eigene Anteil, den man natürlich hat, dass man das in den anderen provoziert. Denn wenn man diese Energie ausstrahlt, dass man nicht weiß, was Sache ist und sich immer anpasst, dann wird man immer die Erfahrung machen, dass da jemand ist, der auch da in diese Kerbe reinschlägt und dir die Erfahrung vermittelt, dass es, dass Autorität sich in der Form nicht gut anfühlt. So, Brigitte, du sagst jetzt gute Rune. Also dazu als Kommentar, ja, mir wurde ganz einfach der eigene Wille gebrochen, den du nicht hattest, denn den eigenen Willen kann man nicht wirklich brechen, wenn man ihn denn hat. Also, das ist der eigene Anteil, den wir ja auch jetzt schon entsprechend erwähnt haben. Damit hat sich die Frage auch erledigt. So, Ludwiga, du sagst, danke, deine Worte haben mich sehr berührt. Ja, das war die Frage der Beständigkeit, inwieweit es möglich ist, beständig darin zu ruhen. Das ist die Qualität von Verwirklichung. Da muss niemand mehr, da gibt es keinen scheinbar niemand, der glaubt, dass er die Aufmerksamkeit da halten kann, sondern das ist, es ist so als Dauerzustand. Aus dem Grund ist die Frage auch berechtigt und natürlich der Wunsch sollte natürlich trotzdem da sein nach dieser Beständigkeit, weil ja ganz klar ist, wenn man es gewohnt ist, da drin zu ruhen, dass man nur das will. Und dann ist natürlich hart, wenn das, was man ist, scheinbar verschwindet. Aber es ist ja nicht am Verschwinden, sondern wir verschwinden. Das heißt, wir sind mit unserer Aufmerksamkeit nicht mehr da. Das ist leider der Fall. So, gute Rune. Und du sagst, ich fühle mich nicht mehr als minderwertig. Das ist gut, aber der Hinweis ist natürlich der, dass das anfangs so ist, dass man sich dann, wenn man autoritäre Eltern hatte, eben mit diesem negativen Touch, dass man sich dann zunächst als minderwertig fühlt. Und sehr schön, wenn du das für dich überwunden hast, sodass das nicht mehr Thema ist. Dann wäre höchstens Thema, inwieweit du jetzt autoritär bist oder das noch unterdrückst oder eben so auslebst wie deine Eltern. Das wäre jetzt dann meine Frage an dich. Oder ist es? Ja, Svante, du sagst, kannst du bitte etwas zum Thema Vergebung sagen, lieber Moni? Das ist auch eine Energie, die sich zeigt, richtig? Braucht es Vergebung, um die Vergangenheit loszulassen? Also vergib mir, Svante, aber vergeben kann man nicht wirklich. Das bedeutet eigentlich, bevor das Thema wirklich erledigt ist, in der Lage zu sein, ist alles okay, ich vergebe dir. Das ist nicht der Fall. Das, was wir als Vergebung bezeichnen, geschieht nur dann und ist dann auch keine Vergebung, wenn die Vorwürfe, die man anderen gemacht hat, nicht mehr sind und die Vorwürfe, die man sich selbst gemacht hat, deren man oft nicht bewusst ist, auch nicht mehr sind. Dann kann gesehen und verstehen werden, dass der sogenannte andere nicht wirklich ein anderer ist als du und dass sich dann daraus ergibt, dass niemand Schuld an etwas hat. Das ist die Basis dafür, dass man so etwas wie den Begriff Vergebung nutzen könnte. Aber es funktioniert eben eher so, wie ich es jetzt gerade ausgedrückt habe. Das heißt, niemand ist an irgendwas schuld und damit sind dann, wenn das wirklich durchschaut wurde und die Anteile jeweils in Form der Vorwürfe dem anderen gegenüber und sich selbst gegenüber und der eigenen Rolle, die man spielt und zu sehen, niemand ist in einer Rolle, die er selbst bestimmt, ist dann Vergebung nicht mehr notwendig. Weil da nichts mehr ist, was vergeben werden müsste. Das nennt man dann Vergebung. Vielleicht habe ich es vergebens erklärt. Vergib mir dann. Okay. So. Also, natürlich ist es wichtig, die Vergangenheit gehen zu lassen und das Rezept dafür habe ich ja gerade erwähnt, wie es geht. So, gute Rune, du sagst, ich erfahre Geborgenheit, indem ich zur Quelle gehe. Okay, das ist die Antwort darauf, inwieweit du heute deine Autorität lebst oder nicht, hast du für mich damit noch nicht beantwortet. Also ich würde mich um eine Antwort, würde mich für eine Antwort freuen. So. Svante, so sehe ich das auch auf dem Weg in die Richtung Seiend. Danke dir fürs Erinnern. Das ist bezüglich der Vergebung selbst. Okay. Ja. Gute Rune, du sagst jetzt dazu, ich übe keine Autorität, sprich Macht gegenüber anderen aus. Aber du könntest jetzt dann doch, so wie das jetzt klingt, in einer guten Qualität von selbstverständlicher Autorität sein. Also Auto kommt ja von selbst und das heißt, eigentlich heißt dieser Begriff, wenn ich ihn jetzt so übersetze, wie ich ihn empfinde oder Autorität empfinde, es sich selbst genug. Das ist für mich eigentlich das, was eine wahre Autorität ist. Alles andere ist der Versuch, seine Autorität auszuüben und das ist ja wieder eine andere Geschichte. Von der Qualität haben wir jetzt ja hier nicht gesprochen. Dann, Brigitte, wollte ich von dir nochmal hören, inwieweit es Erfolg gegeben hat bei der Öffnung in das, was du wirklich bist, wenn du dich dem öffnest, was du wirklich bist, indem du sagst, ich öffne mich dem, was ich wirklich bin. Gute Rune, du stimmst jetzt zu und sagst ganz genau, okay, gut. Ja, wenn man den eigenen Anteil von sich selbst bei allen Themen, die man hat, nicht vergisst, sondern mit einbezieht, besteht die Möglichkeit, seine eigenen Tendenzen oder Themen wirklich komplett aufzulösen. Ja, gute Rune, du sagst sich selbst genug. Ja. Da muss man nichts bestätigen und niemanden unter Druck setzen, wenn das so ist. Brigitte, du sagst jetzt, ich habe das Gefühl, vor dir zu sitzen. Also bin ich eher nicht bei mir. Dann schau doch mal, weil das hat ja scheinbar doch einen Einfluss auf dich oder du eine Wirkung auf dich, dass wir jetzt hier so gegenüber sitzen. Dann schau doch, dass du bei dir bist. Also die Aufmerksamkeit in dir, bei dir hast. Und denn nur so kannst du ja auch die Wirkung auf dich, die es hat, wenn wir gegenüber sitzen, wahrnehmen. Hallo Silvia, Gefühle und Emotionen fragst du, wie kommen sie zustande? Gefühle sind Bewegungen im System. Das heißt, dass sich Anteile in dir, die nicht mehr eine feste Substanz haben, sondern sich aus dem Gewebe, aus dir lösen und sich praktisch erlösen. Heißt, es kommt etwas in Bewegung. Und wenn etwas in Bewegung kommt, dann fühlen wir es. Wenn in unserem Körper nichts in Bewegung kommen würde, würden wir nichts fühlen. Also etwas, was wären wir ganz statisch, würden wir nichts fühlen. Also was wir fühlen, ist Bewegung in unserem System. So kommen die zustande. Und wobei wir den wichtigen Anteil natürlich noch vergessen haben. Es ist Bewusstsein immer in Bewegung. Warum Bewusstsein immer in Bewegung ist, wissen wir nicht. Das scheint eine Eigenschaft des Bewusstseins zu sein. Also so wirkt es, so kommt es rüber. Denn deswegen verändert sich ja auch in dieser Welt hier, die ich als Bewusstsein bezeichne, alles, die ganze Zeit. Nichts bleibt still. Es gibt nichts, was hier in dieser Welt stillsteht. So, auch das, was wir wirklich sind, steht nicht wirklich still, aber es verändert seine Qualität nicht. Es hat eine Qualität von Ausstrahlung, also eine Qualität von subtiler Energie, die ganze Zeit auch auf unser Energiesystem einwirkt. Und die bewirkt natürlich in jedem Fall auch, dass sich Anteile aus unserem System lösen. Und die nehmen wir als Gefühl wahr. Wenn aufgrund der Erfahrungen, die wir gemacht haben, bestimmte Gefühle mit bestimmten Konzepten verbunden sind, also mit bestimmten Erfahrungen, die dann beispielsweise sagen, das lasse ich mir nie wieder gefallen, zum Beispiel. Oder du fühlst dich einfach frustig und lehnst das ab und willst es nicht haben. Dann wird zu dem Gefühl noch ein Gedanke dazu gemischt. Das heißt eine bestimmte Überzeugung. Und wann immer dann diese Emotion, nenne ich, als Kombination von Gedanke und Gefühl, das ist immer eine Art von Konzept oder eine Erwartungshaltung, die wir haben, oder ein bestimmtes Nein zu bestimmten Gefühlen oder auch Ja. Das heißt, wann immer eine bestimmte Energie auftaucht, kommt auch die dazugehörige innere Haltung dazu oder der sogenannte Gedanke dazu. So kommen die zustande am Anfang und werden dann, wenn sie sich aus deiner Sicht als stimmig oder hilfreich erwiesen haben, immer wieder ausgedrückt, immer wieder wiederholt und dann setzen sie sich im System fest und müssen dann wieder rausgelöst werden, was sie ja dauernd auch tun. Dauernd ist ja auch alles, was sich da festgesetzt hat, wieder in Bewegung und taucht dann wieder auf als Emotion. Und es braucht für beides, um beides zu entlassen, braucht es diese Bereitschaft, das Dasein zu lassen. Am besten das Bewusstsein, dass es wertvoll ist, das Dasein zu lassen, weil, wenn es schon auftaucht, es schon dabei ist, sich zu erlösen. Und dann ist am besten, man mischt sich nicht ein. So, daher ist die beste Haltung bezüglich des Ausdrucks einer Persönlichkeit, sich wirklich aus sich selbst rauszuhalten. So, und das geschieht, indem wir, so haben wir auch den Satz heute begonnen, indem wir uns als das sehen, was sieht. Denn das ist nicht das, was irgendwas verändern könnte oder machen könnte. Sehen alleine kann, wenn es dieser reine Mechanismus oder die reine Qualität des Sehens ist, ja nicht eingreifen. So, und bestimmte Gefühle oder dann auch daraus entstehende Emotionen geschehen natürlich, weil jeder menschliche Ausdruck eine bestimmte Prägung ist und bestimmte Eigenschaften von vornherein hat. Und das heißt also, je nachdem, welche Erfahrung es ist, oder auch bei einer gleichen Erfahrung, machen die Menschen natürlich etwas anderes draus. Also das heißt, nicht jeder reagiert auf das, was geschieht, entweder von außen oder innen, auf dieselbe Weise. Also wie diese Reaktion ausfällt, ist davon abhängig, mit welchen Eigenschaften man hier auf diesem Planeten ist. So, nochmal ein Kommentar von Gute Rune. Frieden, Liebe, Anteilnahme, dies und vor allem dir selber sei treu. Okay, es ist keine Frage, einfach nur ein Kommentar. Und ja, kannst du Frieden machen? Kannst du Frieden in dir bewirken? Kannst du Liebe, Liebe in dir bewirken? Kannst du Anteilnahme, Anteilnahme in dir bewirken? Kannst du nicht. Von daher verlange nicht zu viel von dir, denn du wirst dann auch in Momenten ärgerlich sein, wenn du denkst, dass jetzt Liebe sein sollte. Lindy, gute Frage. Ist es im verwirklichten Bewusstsein möglich, eine exklusive Beziehung zu führen, wenn man doch im Grunde alles liebt? Das ist wahr. Aber es gibt dennoch Unterschiede und auch das kann man nicht verallgemeinern. Es ist möglich, kann ich dir sagen. Es ist möglich, weil ich das so tue, beziehungsweise so aussehe, als würde ich es tun. Das passiert so. Und das heißt nicht, dass man nicht Zuneigung für andere Menschen empfindet, nur die sind dann eben auch auf einer anderen Ebene. Sie sind auf den meisten Ebenen gleich und auf einer Ebene eben dann nicht. Aber das scheint verschieden zu sein. Daher fragst du ja auch. Also, es ist möglich. Und du, Silvia, du sagst herzlichen Dank für die Erläuterung. Ja, sehr gerne. Okay, gute Rune, du verlangst nichts, sagst du, es ist so, ich bin. Na dann, gut. Ja, sehr gerne, Lindy. Brigitte. Du hast immer noch nicht mitgeteilt, ob du jetzt dann in der Begegnung hier bei dir sein kannst. Stattdessen bist du schon wieder bei der nächsten Frage. Okay, also, dann nehmen wir die mal. Das Bewusstsein wird oft als leere Leinwand beschrieben, auf der alles erscheint und wieder verschwindet. Das verstehe ich nicht. Kannst du das erläutern, bitte? Eigentlich müssten es die erläutern, die den Begriff geprägt haben. Denn so verstehe ich das eigentlich auch nicht, dass es auf dieser leeren Leinwand geschieht. Was damit gemeint ist, das ist ja ein Beispiel, eine Metapher nach dem Motto, wir vergessen die leere Leinwand, die als das gedacht wird, was wir wirklich sind und dass sich auf der alles abspielt und diese Täuschung so dominant ist, dass man vergisst, worin sich das alles abspielt, nämlich in unserer wahren Identität, so sagt man. Ich sehe das aber anders, oder vielleicht ist es gar nicht so viel anders, nur bildlich in jedem Fall anders, nicht als diese, und so ist es auch nicht gedacht, glatte Leinwand, so wie wir sie im Kino sehen, auf der dann die Bilder der Illusion tanzen, sondern für mich ist die Illusion und die Realität so miteinander durchdrungen, dass es dann in dem keine Nähe und keine Distanz wirklich gibt, sondern eine beinahe diese Ununterschiedenheit ist. Aber es ist nicht so, dass unsere wahre Identität und das, was wir hier erleben als diese menschliche Identität, dass das ein und dasselbe ist oder ineinander fällt, sondern, wie gesagt, sich gegenseitig durchdringt. Und aus dem Grund nutze ich diesen Begriff der Leinwand nicht. Den sollen dann andere beschreiben, wenn wir es nicht schon eben hinbekommen haben. So, Supriya, du sagst, im Umfeld, wo ich wohne, passiert viel Positives, auch im Umgang mit Menschen. Mit Umgang und Menschen. Ja, das ist doch gut. Brigitte, ja, ich bin hartnäckig. Ich bin im Raum und bei mir und bei dir natürlich. Gut, jetzt musste ich lachen aufgrund deiner lieben Hartnäckigkeit. Ja, wenn es um das Wesentliche geht, bin ich ja ziemlich hartnäckig. LP, ich möchte ein Buch von dir erwerben. Können wir die ganze Abwicklung über E-Mail machen? Natürlich. Also alles, was dazu gehört. Schick mir einfach ein Mail. Meine Mailadresse findest du ja auf der Website, natürlich. Wenn du es bei BOD findest oder eines von den Büchern, was dich interessiert, schon bei BOD ist, wir sind gerade dabei, die Bücher da nach und nach einzustellen. Zwei sind schon da, das dritte kommt demnächst. Dann kannst du es auch da bestellen, ganz wie du möchtest, aber auch, wenn du willst, bei mir. Kein Thema. Ja, gerne, Supriya. Gute Rune, das passt. Ich nehme an einem Malkursus teil. Die Leinwand ist null, die Null. Ja, male schön die Illusion auf die Illusion. In dem Fall ist ja beides Illusion. Und natürlich wäre eine Leinwand auch eine Illusion, wenn wir das Beispiel nehmen davon, dass sich alles auf der Leinwand abspielt. Ist das kein so gutes Beispiel? Silvia, du fragst, ist es so, dass sich jeder Mensch seine eigene Welt erschafft? Nein und ja. Also, die Welt ist natürlich für alle identisch, nur jeder empfindet sie anders. Insofern erschafft sich scheinbar jeder seine eigene Welt. Aber da wir ja nichts erschaffen, weil wir nicht die Handelnden sind, drückt sich das einfach so aus, dass die durch die Eigenschaften, also durch den Gesamtausdruck und die Tendenzen, die wir dann daraus entwickeln, dass wir dann uns in einer eigenen Welt empfinden oder befinden. Und das heißt, jeder lebt eigentlich in einer anderen Dimension. Und daher ist es nicht so leicht, mit anderen Menschen zu sein, weil die eben ein anderes Weltbild haben. Und in dem Weltbild sind eben auch die Teilnehmenden, inklusive man selbst, in einer ganz bestimmten Weise gesehen oder werden als selbstverständlich angesehen. Und das andere ist dann fremd. Und daher ist es wichtig, in einer menschlichen Begegnung eine Ebene zu haben, die unserer wahren Identität und auch die des reinen Bewusstseins oder des Bewusstseins einfach zu sein, sodass man einen gemeinsamen Nenner hat in der Begegnung. Sonst wird es schwierig. Also die Schwierigkeiten, die wir in der Welt grundsätzlich haben und zurzeit besonders, basieren darauf, dass man den gemeinsamen Nenner nicht sieht, sondern nur die Verschiedenheit. Und in der Verschiedenheit fühlt man sich von einer Verschiedenheit bedroht und man muss versuchen, sie sich selbst anzupassen. Also andere sollen so sein, wie man selbst ist, egal wie schräg man ist. Und das ist ganz schön schräg. Ja. So, Lindy, du sagst, lieber Moni, inwiefern lassen sich meine Werte mit meiner ureigenen Liebe vereinen? Dazu kann ich gar nichts sagen, weil ich deine eigenen Werte nicht kenne. Aber Liebe hat eigentlich mit Werten gar nichts zu tun, sondern sie ist jenseits von jedem Wert und ist eigentlich nur die Ununterschiedenheit von uns selbst. Und das, was du meinst, ist Zuneigung, was man für jemanden oder für etwas empfindet. Und das muss dann entsprechend dem Bild entsprechen, was du eben davon hast, wem du oder was du zugeneigt sein willst. Und das haben wir ja eben schon auch erklärt in Bezug auf die eigene Welt und die Unterschiede und der Versuch, dass die anderen sich einem selbst anpassen sollen. Gute Rune. Okay, alles ist Illusion, sollte ein Scherz sein. Okay, ja, das war jetzt nicht so deutlich, dass es ein Scherz ist. Also danke für die Aufklärung, aber hilft auch nichts mehr. Gibt uns keinen anderen Blickwinkel jetzt. Gut, aber wir nutzen ja alles, selbst wenn irgendwas ein Scherz ist oder eine Illusion, nutzen wir es ja trotzdem und finden auf irgendeine Weise, findet sich immer irgendeine Antwort. Wie auch in dem Fall. So. Lindy, du sagst, ich weiß nicht, jetzt geht es um deine Werte, ob meine Werte aus meinem Herzen oder meinem Verstand kommen. Aber dann würde dich das, wenn es aus deinem Herzen kommt, berühren. Das ist ein Unterschied. Oder ob du das nur rational abarbeitest oder abhakst, was dir entspricht und was nicht. Also das ist eine Frage der Empfindung. Und wenn du eine Stimmigkeit empfindest, die du nicht in Frage stellst, weil du damit einfach eins bist, dann ist das eine andere Qualität, als wenn du im Verstand bist oder sich dadurch das ausdrückt, was deine Werte sind. So, was ist die Akasha-Chronik, sagst du, Silvia, fragst du. Naja, all das, was jemals stattgefunden hat, dazu hat jeder Mensch prinzipiell Zugang, sofern er das möchte. Es gilt nur, sich dem zu öffnen, dann ist es schon der Fall, aber ich warne davor, denn wenn du unbewusste Anteile hast, die darin verloren gehen können, in Resonanzen, die sich daraus für dich ergeben können, dann ist das nicht zu deinem Besten. Also es ist besser, diese Anteile nicht erst zu erwecken, sondern es ist besser, in dieser Realität hier mit dem erstmal klarzukommen und dann kannst du immer noch schauen, ob du noch eine andere Realität brauchst als diese hier. So, also die Akasha-Chronik ist prinzipiell die Möglichkeit, an alles anzudocken, was jemals passiert ist. Und an und für sich tun wir das auch die ganze Zeit, weil wir natürlich ein Energiefeld sind, das uns nicht die ganze Zeit bewusst ist, in welche Ebenen wir geöffnet sind. Das heißt also, wir sind häufig in der Akasha-Chronik mit unseren Resonanzen und wir drücken es nur eben anders aus, so wie wir diese Resonanzen oder die daraus entstehenden Gefühle oder Emotionen deuten. So, Supriya, du bist jetzt, du sagst, ich teile diesen Satz mit jemand auf vier Beinen, sie hört mit. Ja, das ist, du bist ganz stolz auf deine Katze, ich weiß. Hat sich ja dann doch gefügt, dass ihr ein Team sein könnt oder beziehungsweise eine andere Katze gekommen ist, die dann mit dir ein Team ist. Brigitte, du sagst, kann es sein, dass jede Anstrengung, Übung und so weiter, sich zu ändern oder die Stille erreichen zu wollen, nutzlos sind oder sogar schädlich? Und dann in Klammern sagst du, ich bin noch bei mir. Sehr gut, du achtest darauf, bei dir zu sein, während du Fragen stellst und hier zuhörst. Das ist gut, das wird dir dienen. So, nein, es ist nicht nutzlos, sondern es ist dann erst nutzlos, wenn es nichts mehr aufzulösen gibt und nichts mehr gibt, was du üben oder wofür du dich anstrengen müsstest. Solange eine Energie in dir ist, die diesen Wunsch hat nach Freiheit, wird sie nicht stillstehen können, weil es ist einfach ein Impuls einer Energie, die in Bewegung kommt. Und wenn die in Bewegung gekommen ist, hält sie nicht an. So, und wenn du jetzt dir verbietest, da etwas für deine spirituellen Öffnungen zu tun, dann bedeutet es, dass die Energie sich umlenkt auf das Erfüllen von persönlichen Tendenzen. So, und genau das wollen wir ja hinter uns lassen. Also muss die Aufmerksamkeit sich davon abwenden und sich dahin orientieren, wo das ist, was du wirklich bist. Dafür brauchst du bestimmte Übungen. Für den einen brauchst du keine Übungen, sondern nur das Bei-sich-Sein. Für den anderen viele Übungen und viele Versuche, nicht zu denken und was nicht alles. Oder diverse Techniken zu benutzen, um sich von der falschen Identität zu lösen. So, und wenn dann es soweit erlöst ist, dass da die Energie weitestgehend verbraucht ist, dann fällt diese Anstrengung sowieso von alleine ab und dann taucht dieser Frieden, diese Qualität von Freiheit und Stille und Verwirklichung auf. Darüber muss man sich keine Gedanken mehr machen, aber bevor man eigentlich wirklich sich seiner wahren Identität gewidmet hat, kann man nicht damit aufhören. Das ist eine Täuschung. Leider wird das häufig gelehrt, tu nix, tu nix, tu nix. Und dabei ist gleichzeitig die Energie von Boykott am Wirken, die ständig die Persönlichkeit, die falsche Persönlichkeit aufrechterhält. Während man denkt, dass man jetzt, indem man nichts tut, in den spirituellen Schoß der Verwirklichung fällt. Und das ist ein totaler Quatsch. Das passiert nicht. So geht es nicht. Aber für jemanden, der von vornherein schon ganz früh in seinem Leben ganz wenige Eigenschaften hat, die sich entwickelt oder aufgebaut haben, sodass dann fast nichts zu erlösen ist, kann das so sein. Dann ist aber auch die Energie verbraucht, beziehungsweise gar nicht erst da, die es aufzulösen gilt. Und dann haben wir eine andere Voraussetzung als für die meisten Menschen. So, Nargis, du fragst, kannst du etwas zur Energieerhöhung sagen? Wie geschieht sie? Naja, was ist eine Energieerhöhung? Im Prinzip ist es so, dass wir ja das Maximum der Energie, die wir jemals sein können in unserem Leben, jetzt schon sind. Sie ist nur blockiert durch die falschen Tendenzen oder dadurch, dass die Aufmerksamkeit sich mit Aspekten beschäftigt, vor allem mit der Idee, jemand zu sein, der man nicht ist, und in diese Qualität alles an Energie investiert, was man zur Verfügung hat. Dadurch kommt man nicht in Kontakt mit seiner Energie. Wenn man die Finger von sich selber lässt, dann erhöht sich automatisch die Energie. Das heißt, mit jedem Auflösen, mit jedem Gehen lassen von Verhaltensweisen, die uns nicht dienen oder die die Persönlichkeit stärken, wird unsere Energie erhöht. Mit jeder Meditation erhöht sich die Energie, wo du dich rausziehst aus der Idee, jemand zu sein. Das heißt also, einfach nur da bist, dann erhöht sich schon die Energie, weil du in dem Moment nicht verhinderst, dass die Energie hoch sein kann. Wann immer du in ein Energiefeld gehst, wie auch jetzt hier im Satsang, was eine hohe Frequenz hat, wird sich deine Energie erhöhen. Ob du sie dann auf dem Level halten kannst, hängt davon ab, inwieweit da noch zu viel Ablenkung auf der persönlichen Ebene anstehen. So, das ist das Prinzip. Widmest du dich der Wahrheit, hast du die Wahrheit im Blick, das, was du wirklich bist, und ruhst in ihr, erhöht sich die Frequenz. Und es gehört allerdings auch, um damit weiterzukommen, nicht nur die Erhöhung der Frequenz dazu, sondern auch die von Bewusstheit. Also es ist wichtig, sich seiner selbst bewusst zu sein und zu wissen, worum es eigentlich geht, wer oder was man ist oder nicht ist, und wie gesagt, das hinter sich lassen, was man nicht ist. So, gute Rune. Du sagst, die Kunst ist es für mich, kein Lehrer-Schüler-Verhältnis aufzubauen, sondern jeden Menschen auf gleicher Augenhöhe zu betrachten. Ist das bei dir auch so? Das kann man nicht vermeiden, wenn es sich so ergibt, dass jemand denkt, dass er dann mein Schüler ist. Dann kann ich ja nicht sagen, sei nicht mein Schüler. Das kann ich dann zwar sagen, aber wenn man sich trotzdem als das empfindet, ist das so. Und ja, dann hoffe ich, dass es in jedem Fall nicht zu einer Anhaftung kommt, die auf Dauer schädlich ist. Aber ich bin nicht jemand, der Schüler sammelt oder einen Ashram haben will. Das dazu. Dann sagst du, ich versuche das, indem ich zuhöre. Und du? Wen meinst du jetzt damit? Meinst du die Nagels? Aber zuzuhören ist immer gut. Also, das ist eine Qualität, die besagt, dass man offen ist für das Neue, für das, was jetzt ist, für das, was jetzt ansteht, und nicht versucht, das wiederzukäuen, was aus der Vergangenheit kommt und abgestanden ist. Brigitte, du sagst jetzt, ich mache einige Techniken von Robert Adams. Finde ich ganz gut. Verwirrt bin ich über die ganzen Manifestationstechniken, die sich auf YouTube überschlagen. Bringt das was? Bringt was fürs Ego, dass etwas tut und dann für sich sagt, ich habe es gemacht. So, Elisabeth, du bist schon wieder im Verabschiedungsmodus, aber du hast recht, es ist eine Minute vor Ende. Danke Moni und allen, die dabei waren. Wünsche eine schöne Zeit. Bis Samstag. Ja, bis Samstag. Samstag haben wir ja Online-Meeting. Wer das gerne auch nutzen möchte, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen und sich dann dafür anmelden. Es steht alles auf der Website dazu. Ja, ich glaube, der nächste Live-Chat ist in 2 Wochen und unser nächstes Highlight ist unser Herbstretreat. Das Feuer des Gewahrseins ist der Titel und würde mich freuen, auch von euch welche begrüßen zu können, die ich vorher noch nicht live gesehen oder getroffen habe. Und in jedem Fall wünsche ich euch eine gute Zeit. Lasst es euch gut gehen und erinnert euch an das, was ihr seid, sofern es möglich ist. Denn ihr wisst ja, ihr selbst könnt euch nicht erinnern, also wünsche ich euch, dass die Erinnerung an euch selbst immer wieder von alleine passiert und es sich so anfühlt, dass ihr es schätzen könnt, was ihr wirklich seid. Danke, danke für Satsang. Vielen Dank. Vielen Dank.